Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir möchten Ihnen gerne ein Buch und einen Autor vorstellen. Es geht um das Buch Neu entdeckt, die Feste des Kirchenjahres. Und dazu begrüße ich im Interview ganz herzlich Dr. Hans-Georg Wünsch. Er ist Studienleiter und Dozent für Altes Testament am Theologischen Seminar in Rheinland. Herzlich willkommen. Da wir uns ja persönlich kennen, werden wir das Interviewgespräch hier in der Du-Form führen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier in Leipzig bist und etwas sagen kannst zu diesem Buch. Was hat dich motiviert, ein Buch zu schreiben, ja, über kirchliche Feste?
Ja, also im Grunde genommen einfach die Tatsache, dass ich den Eindruck habe, dass immer weniger Leute in Deutschland überhaupt etwas damit anfangen können, was da so gefeiert wird. Und auf der anderen Seite sind, würde ich sagen, die Feste des Kirchenjahres sowas wie der letzte große Rest des christlichen Abendlandes. Das ist übrig geblieben, wir feiern sie noch, aber sie haben weitgehend so ihre Bedeutung, ihren Sinn verloren, und den wieder zu, nicht zu gewinnen, aber doch auf den Vordergrund zu stellen, das war so der Gedanke des Buches.
Wenn Sie heute noch zu unserer Kultur gehören, diese Feste des Kirchenjahres, wann sind sie denn entstanden? Gab es die schon seit 2000 Jahren oder wie hat das sich entwickelt?
Das kommt jetzt darauf an, wie du die Frage meinst. In der heutigen Form natürlich nicht. Man hat sicherlich ganz am Anfang zunächst einmal hauptsächlich Ostern gefeiert. Man feierte die Auferstehung. Deswegen fand der Gottesdienst an einem Sonntagmorgen statt. Also das war so der Beginn. Und Ostern und auch Pfingsten, diese beiden Feste, sind sehr stark gekoppelt mit den jüdischen Festen Passa und dem Wochenfest. So dass das zunächst mal ein Anlass war, das zu feiern. Die anderen Feste sind im Grunde später dazugekommen. Weihnachten wurde irgendwann was im 4., 5., 6. Jahrhundert, genau lässt sich es nicht sagen, auf diesen Termin gelegt, während bei Ostern und so das noch eine ungefähre Beziehung hat zu der ursprünglichen Geschichte, ist Weihnachten einfach ein festgelegter Termin. Da ist sicherlich Jesus nicht geboren oder sehr wahrscheinlich nicht, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Das war das Fest der Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, was man damals feierte. Und ich glaube, die christliche Kirche wollte sagen, dass der eigentliche Sonnenkönig, den man da gefeiert hat im germanischen Heidentum, dass das eigentlich Jesus ist. Und es wurde dahin gelegt. Also das entwickelte sich so nach und nach.
Wenn man sich hinsetzt und so ein Buch schreibt über diese Kirchenfeste, gibt es etwas, wo du sagst, okay, Titel ist neu entdeckt, die Feste des Kirchenjahres? Gibt es etwas, wo du sagst, ich persönlich habe Sachen neu entdeckt beim Schreiben dieses Buches?
Ja, sicher. Das waren verschiedene Sachen. Also zum einen fand ich ganz interessant, als ich mich mal ein bisschen beschäftigt habe mit unseren heutigen Formen, welche Verbindungen sich da herstellen lassen. Mir war zum Beispiel bis dahin neu, dass die Kugeln, die wir am Weihnachtsbaum haben, dass das eigentlich ein Überbleibsel, eine Erinnerung ist an eine sehr, sehr alte Tradition, dass man zu Weihnachten nämlich an den Sündenfall erinnerte, an die Geschichte im Paradies, an die Vertreibung dort, und dass der Apfel als ein Symbol dieses Zeichens war, dass man Weihnachten eigentlich in dieser Zeit immer 1. Mose 3 gelesen hat in den Kirchen, und dass die Weihnachtskugeln am Baum eigentlich eine Erinnerung an diese Geschichte sind. Das war für mich ein neuer Aspekt, den hatte ich bis dahin nicht gesehen.
Wenn man von der ursprünglichen Bedeutung dieses Fests ausgeht und dem, was man heute damit verbindet, was sind so die größten Missverständnisse, die man heute im Blick auf diese Feste hat?
Naja, gut, die haben sich halt alle sehr stark entwickelt. Weihnachten ist das Familienfest, wo man sich beschenkt, keiner weiß mehr warum. Ostern ist das Frühlingsfest, wo man zum ersten Mal rausgeht und Spaß hat mit den Kindern in der Natur. Himmelfahrt hat sich entwickelt zu dem Vater- oder Männertag, wo die einzige Beziehung zum Himmel noch ist, dass die Männer möglichst am Ende des Tages da liegen und nichts anderes mehr sehen können als den Himmel, weil sie auf dem Boden liegen. Also das hat sich alles in eine Richtung entwickelt, wo man sagen kann, es hat sehr, sehr viel von seiner ursprünglichen Bedeutung verloren. Es wird umfunktioniert in irgendeiner Weise. Der Tag, wo es vielleicht am greifbarsten ist, ist Pfingsten. Da kann wirklich kaum noch einer was mit anfangen. Warum gibt es da zwei Feiertage? Ich meine, man will es ja nicht anrühren und irgendwie abschaffen. Zwei Feiertage ist ja nicht schlecht, aber warum ist das so ein wichtiges Fest? Also da hat sich ganz viel verloren gegangen.
Jetzt hattest du in deinem Buch das auch so dargestellt, dass man anhand dieses Kirchenjahres, aber auch Gottes Plan für die Menschen erklären kann. Wie ist das möglich?
Naja, das hängt damit zusammen, dass das Kirchenjahr ja eigentlich daraufhin gebildet wurde, aufgrund der Geschichte, die wir in der Bibel erfahren, der Geschichte von Jesus. Es beginnt mit dem Warten auf ihn im Advent. Wir feiern die Geburt von Jesus als dem Sohn Gottes in dieser Welt. Dann sozusagen die Zeit bis Ostern, eine Phase, wo man sich an das erinnert, was er getan hat. Dann kommt Ostern, die Geschichte von eigentlich Karfreitag, von seinem Tod, und Ostern, die Auferstehung. Dann geht das weiter, in 40 Tage später ist Himmelfahrt, 50 Tage später ist Pfingsten. Also die ganze Geschichte eigentlich, die sich im Neuen Testament um diesen Jesus von Nazareth rankt, diese Geschichte ist irgendwo festzumachen an den Festen des Kirchenjahres und lässt sich daran auch gut erklären.
Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal so diese Feste des Kirchenjahres im Einzelnen an. Wir machen ja nebenan hier eine Umfrage zum Kirchenjahr, und man bekommt ja auch dieses Buch dort kostenlos mit als unverkäufliche Sonderausgabe. Und bei dieser Umfrage wird auch gefragt, wann das Kirchenjahr beginnt. Und warum beginnt das Kirchenjahr am ersten Advent? Also viele Leute nehmen Ostern oder Weihnachten, aber nicht den ersten Advent.
Das ist auch etwas, was sich langsam entwickelt hat. Die vier Adventssonntage gibt es so ab dem 6. 7. Jahrhundert, vom Papst Gregor eingeführt. Bis dahin gab es unterschiedliche lange Zeiten. Zwischen 4 und 6 Sonntage vorher hat man einfach gewartet. Advent heißt, er kommt. Das heißt, man hat sich vorbereitet, es war eigentlich eine Fastenzeit. Man hat damals die Fastenzeit nicht vor Ostern, sondern eigentlich vor Weihnachten gehabt, wo man sich wirklich darauf einstellen und vorbereiten wollte, dass mit diesem Ereignis, dass Gott in diese Welt kommt, etwas völlig Neues beginnt, was es bis dahin nicht gegeben hat. Das also so eine ungeheure Bedeutung hat. Deswegen fängt damit eigentlich das Kirchenjahr an, mit dem Warten auf das, dass Gott etwas tut.
Das Fest, was den Menschen noch am meisten vertraut ist, ist Weihnachten. Jetzt werde ich mal dich als Theologen fragen, wie konnte Gott Mensch werden?
Das weiß ich auch nicht. Also, ich kann kein Wunder erklären. Ich bin aber überzeugt, dass es so ist. Ich traue Gott alles zu. Ich finde immer, die Theologen, die meinen, Gott könne etwas nicht, die haben irgendwie ihren Beruf verfehlt. Weil, also entweder ist er Gott, dann kann er das, oder ist es nicht. Und von daher, ich kann das nicht erklären. Die Kirche hat lange, lange darum gerungen, wie das zu erklären ist in Jesus. Und sie hat sich über die ersten Jahrhunderte hinweg darüber gestritten, was das ist, wie Jesus war, ob er jetzt halbe ist oder was auch immer. Und das Ergebnis, zu dem die Kirche dann gekommen ist, wahrer Gott und wahrer Mensch, das ist eigentlich, das ist ein unerklärliches Wunder. Ich meine, auch wenn man sagt, dass 120% aller Deutschen keine Prozentrechnung können, aber dass es zweimal 100% geben kann, das leuchtet eigentlich ein. Also von daher, deine Frage kann ich nicht beantworten. Das ist etwas, was Gott gemacht hat.
Dann würde ich von wie zum warum gehen. Warum musste Gott Mensch werden?
Weil er das wollte. Er ist Mensch geworden, um uns zu verstehen, sagt der Schreiber im Hebräerbrief mal. Also ganz Mensch geworden wie wir, um alles mitzumachen, was wir auch machen und erleben, um versucht zu werden wie wir, steht da sogar. Also um gehorsam zu lernen. Also Gott macht sich ganz klein. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir von uns aus nicht zu Gott können, dass wir Gott nicht erfassen und nicht verstehen können. Gott ist einfach unendlich. Gott übersteigt meine und unsere Vorstellungskraft um ein Vielfaches. Und wir können nicht zu Gott, und Gott ist diesen anderen Weg gegangen zu uns. Jemand hat mal gesagt, es wollten schon viele Menschen Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das ist, finde ich, das Faszinierende an Jesus, dass Gott sich ganz klein machte. Das erste Zeichen, was da angekündigt wird, ist, es wird ein Kind sein, in Windeln gewickelt. Und ich meine, wofür Windeln da sind, wissen alle, die schon mal kleine Kinder hatten. Das ist Gott Gott wird wirklich Mensch. Also er schwebt nicht nur so drüber. Es gab in der Kirchengeschichte, in der Zeit der Kirche immer wieder so eine Lehre des Doketismus, wo gesagt wurde, Jesus, Gott ist nicht eigentlich Mensch geworden. Er ist nur so auf den Mensch gekommen, hat ihn nur berührt, ist nur so ein bisschen mitgegangen und dann schnell wieder weg, bevor er am Kreuz landete. Das ist genau das, was die Bibel eigentlich sagt. Gott ist wirklich Mensch geworden und das ist ein absolutes Wunder.
Wenn wir von Weihnachten zu Ostern kommen, Jesus hat sein Leben gegeben, damit diese Beziehung zwischen Mensch und Gott überhaupt möglich wird. Und dann feiert man diese Auferstehung. Jetzt hat es ja schon im Alten Testament Situationen gegeben, wo Gott Menschen von den Toten auferweckt hat. Und wie du selber gesagt hast, wenn Gott Gott ist, dann kann er natürlich alles tun. Er ist Schöpfer, er kann auch neu schöpfen und er kann auch wieder Leben in Todes hineinlegen. Was macht diese Auferstehung Jesu so besonders?
Naja, ich glaube, dass das absolut Besondere ist, dass dieser Jesus nicht einfach nur wieder lebendig geworden ist. Das ist tatsächlich oft berichtet, das hat Jesus selber gemacht mit dem Lazarus, der schon ein paar Tage tot war, den er auferweckt hat. Und das traue ich Gott zu. Aber hier passiert was ganz Neues. Das ist eine neue Schöpfung. Gott nimmt diese Materie und verwandelt sie, macht was ganz Neues daraus. Und die Bibel sagt, das ist der erste von ganz vielen. Und Paulus sagt mal, wenn dieser Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser ganzer Glaube für den Acker, denn dann hätten wir auch keine Hoffnung. Und das ist das, worauf ich persönlich warte, dass ich mal irgendwann sterbe und dann mal irgendwann wieder auferstehe, weil das glaube ich einfach. Das ist das, was mein Leben trägt. Ja, das hört nicht einfach auf, 1,80 unter der Erde, sondern es geht weiter und Gott hat noch eine Zukunft da und die ist faszinierend. Das ist diese Lehre, die vom leeren Grab. Das ist nicht einfach nur so eine ideelle Auferstehung oder so ein für kurze Zeit wieder lebendig machen, sondern das ist die Überwindung des Todes. Der Tod hört wirklich auf. Das ist das Besondere. Alle anderen Menschen, die bis dahin lebendig geworden sind, wieder, selbst wenn das heute passieren würde, die würden für eine bestimmte Zeit lebendig und das war's dann. Aber Jesus ist für ewig lebendig geworden und damit hat er den Tod ein für alle Mal besiegt. Und ich muss sagen, ich habe gerade vor kurzem meinen Onkel beerdigt und ich habe gedacht, so am Grab zu stehen und zu denken, ich habe gedacht, meine Güte, was müssen die Leute so schlecht haben, wenn die nicht glauben, dass es Ewigkeit gibt? Was ist das für ein Elend, das nicht glauben zu können? Und für mich ist es etwas, was mein Leben trägt.
Nach Ostern kommt dieses Fest, wo du eben selber gesagt hast, das ist das, wo vielleicht die Menschen heute am wenigsten noch mit etwas anfangen können, Pfingsten. Man feiert Pfingsten, hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Was ist das Besondere an diesem Heiligen Geist und an diesem Fest?
Na gut, dazwischen ist noch Himmelfahrt, aber das überspringen wir mal von der Zeit her. da wissen die Menschen auch nicht viel mit anzufangen. Aber ich glaube, es hängt ganz eng zusammen. Himmelfahrt ist Jesus zunächst mal in den Himmel zu Gott gegangen. Er ist zum Vater zurückgekehrt, aber nicht nur das, er ist dort auch zum Herrn gemacht worden über alles. Und dann ist dieser Geist Gottes, das ist nicht greifbar, ich kann es nicht packen, ich kann es auch nicht erklären, aber das ist eigentlich Gott in Person in diese Welt gekommen und kommt in Menschen und begeistert nicht nur, sondern befähigt auch und rüstet aus und verändert Menschen von innen heraus. Ich glaube, das ist die Sehnsucht von allen, von jedem Menschen, der lebt, ist die Sehnsucht, dass man irgendwie nochmal neu anfangen könnte. Also irgendwo nochmal ein Neustart, so eine Taste C wie am Automaten, wo man draufdrücken kann, dann fängt alles nochmal bei neu an, ja? Also nochmal bei neu an. Die Schwierigkeit ist, wenn wir einfach nur neu anfangen könnten wieder, die Frage, würden wir nicht den gleichen Mist wieder machen? Und das, was Gott durch seinen Geist macht, ist was ganz anderes. Er verändert Menschen von innen heraus. Gott selber kommt in Menschen. Gott nimmt Platz im Menschen. Und das ist das, woran Pfingsten erinnern. Deswegen ist Pfingsten ja auch sowas wie die Geburtsstunde der Gemeinde. Da beginnt eigentlich Christsein. Da beginnt das, was das Neue auszeichnet, so richtig greifbar. Diese Jünger, die waren total verängstigt, die hatten sich abgeschlossen, die hatten die Tür hinter sich zugemacht, die waren in einem Raum vor Panik und dann kommt Gottes Geist und auf einmal machen die Türen auf und gehen raus und fangen an zu reden von diesem großen Gott mit Kraft und Power. Pfingsten, das ist sowas wie ja, da kommt ein Motor in ein Auto, das einen Kolbenfresser hatte, und kommt ein neuer Motor rein, auf einmal geht es wieder mit neuer Kraft los. Nicht mit dem alten nochmal neu, sondern ganz anders.
In deinem Buch, das letzte Fest des Kirchenjahres, das du beschreibst, ist der Ewigkeitssonntag. Warum ist dieses Fest von Bedeutung für Christen und auch Menschen überhaupt?
Ja, das ist das, was ich eben schon mal angedeutet habe. Eigentlich ist, es gibt nichts Selbstverständlicheres und Natürlicheres und Eindeutigeres in diesem Leben als der Tod. Und deswegen ist die Erinnerung daran eigentlich eine ganz wichtige Sache. Das Kirchenjahr endet mit dem Ewigkeitssonntag, glaube ich, weil es ja auch für uns, es ist ja auch nicht nur ein Kirchenjahr, es ist ja auch ein Menschenleben, was da ist. Das beginnt am Anfang mit der Geburt und es endet am Schluss mit dem Tod. Und dann ins Ende eine Erinnerung daran zu stellen, dass wir Menschen sterben müssen, das finde ich ist wichtig. Die Bibel sagt mal, lehre uns, Moses, Psalm, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ich glaube, dass wenn man vor der Realität die Augen verschließt, ist man nicht klug, sondern dumm. Und die wichtigste und die eindeutigste Realität ist, dass wir sterben müssen. Also wenn ich mein Leben nicht in diesem Wissen, dass ich einmal sterben muss und werde, lebe, dann lebe ich dumm. Da, glaube ich, hat die Bibel recht. Deswegen finde ich es so gut, dass am Ende des Kirchenjahres nicht nochmal so ein Jubelfest steht, sondern eigentlich ein Fest, das uns erinnert, du Mensch, denk daran, dass du sterben wirst. Vergiss es nicht, weil dein Leben eine andere Richtung braucht. Du brauchst einen Anker, der außerhalb liegt. Du kannst in diesem Leben, in dieser Welt nicht die Antwort finden. Du musst sie außerhalb suchen und finden.
Du hast jetzt neben den Festen des Kirchenjahres in deinem Buch hast du auch Gedenkfeste aufgeführt. Also Erntedank, Reformationstag und Buß- und Bettag. Wir sind im Reformationsjahr, 500 Jahre Reformation. Warum ist dieser Tag und auch dieses Jahr für Menschen heute so wichtig?
Dass Reformation ein ganz wichtiger Punkt war, nicht wegen Martin Luther alleine, es gab auch vor ihm Reformatoren, die das Gleiche geglaubt haben wie er, aber er kam zu einer Zeit, als es gesellschaftlich absolut der richtige Zeitpunkt war. Das war einfach Gottes Zeit. Es war eine Aufbruchsstimmung, eine Aufbruchszeit, in der man wieder anfing, zurückzugehen. Man entdeckte wieder die alten Sprachen, Hebräisch, Griechisch. Man entdeckte, man wollte wieder zurück zu den Anfängen. Ad font, das war das Schlagwort zurück. Das war die Zeit der katholischen Renaissance. Also Aufbruchsstimmung überhaupt. Und in diese Aufbruchsstimmung hinein kommt ein Mensch, der einfach verzweifelt ist in seinem ganzen Innern, der verzweifelt ist, auf der Suche nach einem gnädigen Gott ist, der einfach merkt, mein Leben braucht eine Verankerung im Jenseits und ich muss irgendwie diesen Gott gnädig stimmen. Und das war sein Problem. Wie kriegt man das hin? Wie kann man Gott gnädig machen? Und diese großartige Erkenntnis zu begreifen, ich muss Gott gar nicht gnädig machen, er ist es schon längst. Ich muss ihn gar nicht auf meine Seite bringen, er steht da schon die ganze Zeit. Das war eigentlich die Erkenntnis, die Martin Luther verändert hat. Und er hat die interessanterweise an einer Bibelstelle bekommen, also beim Lesen der Bibel. Deswegen war die Bibel für ihn so wichtig. Jetzt Bibelmobil nebenan, wo man das erfahren kann. Ich stand dort an der Seite und hörte, wie das so eine ganz alte Bibel, also wenn Sie nachher Zeit haben, schauen Sie sich die mal an, wie da ein junges Mädchen stand und sagt, oh, guck mal, die Bibel, geil. Da habe ich gedacht, eigentlich stimmt das. Das müsste man über die Bibel insgesamt sagen, nicht nur über so eine alte Bibel. Die Bibel ist echt geil. Also es ist wirklich das Wort Gottes, es ist das, was total verändert. Das hat Martin Luther damals verändert und das hat ihn zu etwas gemacht, was er selber nie gedacht hätte. Also er wollte gar nicht die Welt verändern. Er wollte nur einfach seinen Glauben leben. Und das hat er konsequent gemacht mit allem Ups und Downs. Er war kein Heiliger, hat auch manche sehr seltsamen Wendungen in seinem Leben gehabt, von hier nach dort, und dann war er mal dafür und dann hinterher war er wieder für was anderes. Also er war eher so ein spontaner Mensch, aber was ihn ausgezeichnet hat, war dieser Glaube an Gott. Und deswegen finde ich, es ist toll, dass, also Reformationsjahr zu feiern, es ist toll, sich daran zu erinnern, dass es einen gnädigen Gott gibt. Es ist toll, sich daran zu erinnern, dass es die Bibel gibt und wie wichtig und wertvoll die ist. Also eigentlich finde ich Reformationsjahr ist eine richtig gute Sache.
Noch ein Fest zu guter Letzt, Buß- und Bettag. Was müssen wir denn da büßen, was sollen wir denn da beten?
Ja, also zunächst mal, das war übrigens auch was, was ich bei der Recherche für das Buch auch eigentlich erst entdeckt habe, so richtig. Buß- und Bettag ist jetzt nicht wirklich ein eigentliches kirchliches Kirchenjahrsfest, das wissen wir ja. Es gab eigentlich immer solche Buß- und Bettage in den vergangenen Jahrhunderten. Die wurden eigentlich von irgendwelchen Königen oder Obersten oder was auch immer wurden die eingesetzt, wenn es einen Grund gab, wenn man irgendwo unter Druck stand, wenn ein Krieg bevorstand oder wenn der gerade vorbei war, dass man solche Tage einrichtete, wo man Buße tut und betet, wobei Buße ist für uns ein ganz schwieriges deutsches Wort. Das kennt man fast ausschließlich von der Buße, die man bezahlen muss, wenn man irgendwo war. Aber eigentlich heißt das Umkehr. Eigentlich bedeutet das Umkehren zu Gott und Beten ist Beziehung zu Gott. Also eigentlich geht es um was ganz Positives. Und wir verknüpfen mit Buß und Bettag so was ganz Furchtbares, so als müsste man die ganze Zeit auf den Knien rutschen und sich ganz schlecht fühlen. Genau das war das ja, was Luther gemacht hat. Er hat sich selber oft so unter Druck gesetzt. Er hat sich selber auch körperlich so geschädigt, dass er nachher mit seiner Gesundheit große Probleme hatte, weil er meinte, ich muss Buße tun, um einen gnädigen Gott zu können. Dabei ist Buße das tollste Angebot, das Gott macht, dass wir überhaupt umkehren dürfen. Also ich finde, Buß- und Bettag ist ein toller Tag, weil das leider gibt es ja nicht mehr als Feiertag. Ja. Aber es geht mir nicht um den, ja gut, nicht mehr überall als Feiertag, danke. Es geht mir nicht um die Einführung eines Feiertages. Eigentlich müsste man so einen Umkehrtag ständig einführen oder immer wieder haben, um zu Gott umzukehren, weil das Angebot Gottes, dass er sagt, hier, ich mach die Tür auf, du kannst umkehren, du musst nicht weiterlaufen. Wir sind auf dem Weg hierher mit der Bahn gefahren, von Berlin ausgekommen. Mit der Bahn, wenn ich jetzt von Berlin aus in die Bahn gestiegen wäre und hätte irgendwann Frankfurt an der Oder gehört, dann hätte ich gewusst, ich bin in die falsche Richtung eingestiegen. Und wenn ich in eine falsche Richtung unterwegs bin, hilft mir ja nichts. Ich komme nicht nach Leipzig, es sei denn, ich steige aus und ich kehre um. Also Umkehr kann man nicht, darf man nicht negativ sehen. Wenn man in die falsche Richtung unterwegs ist und umkehren kann, das ist doch toll. Ich hätte dann nicht gewusst, wie ich dem Schaffner erkläre, warum ich jetzt von Frankfurt aus wieder in die andere Richtung fahre. Also so kulant wäre die Bahn wahrscheinlich nicht, wie Gott, dass er die Tür aufmacht, sagt, du darfst umkehren. Also umkehren und beten, tolles Angebot für jeden.
Du hast dein Buch geschlossen mit einem Kapitel, wo es heißt, sei radikal. Bist du ein Revoluzzer oder was möchtest du damit bezwecken?
Ja, das ist ganz ehrlich, das war der Punkt, wo ich mit dem Verlag am längsten diskutiert habe, ob ich diesen Begriff drin lassen darf, sei radikal. Für mich heißt, hängt das damit zusammen, dass das Wort radikal, es kommt eigentlich von Radix. Radix ist die Wurzel. Das Radieschen zum Beispiel kennt jeder, ja. Und radikal heißt etwas, was an die Wurzel geht. Ich glaube, dass es nicht ausreicht, wenn man ein bisschen die Fassade verbessert. Das hilft nicht. Wir Menschen brauchen nicht einen Anstrich, einen neuen. Wir müssen Veränderungen haben, die wirklich bis ins Herz gehen. Deswegen auch nochmal Buße tun, umkehren. Darum geht es mehr. Das ist eigentlich das Fazit des Buches. Ja. Ganz umkehren, wirklich ganz neue, ganze Sache mit Gott machen. Dazu möchte ich halt gerne einladen, weil Gott so großartig ist und so liebevoll.
Dr. Hans-Georg Wünsch, ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Wenn Sie dieses Buch gerne mitnehmen möchten, Sie können es gerne kostenfrei mitnehmen. Es liegt hier drüben aus auf Ihrer linken Seite. Können Sie sich die Feste des Kirchenjahres anschauen, die Gedenkfeste, können es lesen, mitnehmen, vielleicht auch zwei zum Weitergeben. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Wenn Sie Fragen noch haben an den Autoren, er wird auch dort an dem Stand sein und bitte stellen Sie Ihre Fragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich auch fürs Zuhören und vielen herzlichen Dank,
vielen Dank,
Dr. Wünsch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.